Es bleibt das Thema dieser Tage. Der Krieg im Iran, der die ganze Welt beschäftigt. Und merken tun wir es alle, täglich vor Augen geführt an der Zapfsäule. Und dennoch gab es keinen Crash an den Märkten. Allerdings bleiben die Märkte nervös. Zu unsicher ist die Lage, zu fragil die Abkommen, die bisher geschlossen wurden. Und eine Lösung scheint derzeit zumindest nicht wirklich in Sicht. Da ist guter Rat teuer und so hat sich die deutsche Regierung zwei Maßnahmen überlegt. Die zweite, der Tankrabatt, der ist nun zum 1. Mai auch endlich in Kraft getreten. 17 Cent ging es bergab mit den Spritpreisen. Meistens. Für 2 Monate gilt das Ganze nun und wie geht's dann weiter? Ja, weiteres Vorgehen unklar, denn trotz all dem und trotz steigender Inflation konnte das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands im 1. Quartal überraschend zulegen. Vielleicht ein gutes Zeichen, vielleicht auch das letzte Aufbäumen vor dem Abschwung. Wie sinnvoll sind Tankrabatt und Co. aus ökonomischer Sicht? Wieso wächst das BIP in dieser Krise? Und wie geht es weiter bei der Inflation? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro.
Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge live aus der Saale-Sparkasse. Und ich finde es ganz toll, wir sitzen hier heute am Abend. Zu meiner Rechten sitzt wie immer der Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Kater. Hallo Ulrich, grüß dich.
Hi.
Und man hört es schon so ein bisschen an der Akustik. Wir sind heute nicht ganz alleine, denn bei uns sitzen tatsächlich fast 400 Menschen hier im Saal. Und deshalb begrüße ich ganz herzlich alle, die hier zu uns gekommen sind, in diesen tollen Saal in Halle an der Saale. Herzlich willkommen und Sie dürfen sich gerne auch bemerkbar machen. Ja, ganz ungewohnt, ne? So abends aufnehmen sind wir gar nicht gewöhnt. Normalerweise sitzen wir da morgens, den ersten Kaffee getrunken, machen unsere Aufnahmen. Heute sitzen wir am Abend hier, aber die Themen sind ja die gleichen.
Ja, du musst das aber
eigentlich
mal positiv sehen. Wenn wir morgens aufnehmen, dann kann es nachmittags schon wieder überholt sein, was wir sagen.
Ja, das stimmt.
Das kann jetzt kaum passieren.
Aber du weißt ja, in den USA ticken die Uhren anders. Also das mit der Zeitverschiebung, das ist halt auch dort so, ne? Also die fangen jetzt erst so richtig an, da loszulaufen. Ja, ja, und man hat ja auch gesehen, Trump twittert oder Truth oder was auch immer, meistens nachts sehr viel. Da gab es jetzt eine Untersuchung und tatsächlich in der Nacht ist er am aktivsten, ist also ein nachtaktiver Mensch.
Das nächste Mal nehmen wir dann auf in der Sparkasse von New York. Das
wenn es eine gäbe, ja, genau. Ja, lass uns doch mal anfangen mit den Themen dieser Tage. Zum 1. Mai ist etwas in Kraft getreten, was ein Problem lösen soll, nämlich die zu hohen Spritpreise. Wir haben ja schon die erste Maßnahme gehabt, also nur noch eine Preiserhöhung am Tag, danach nur noch Preissenkung. Immer bis um 12 Uhr dürfen die Preise angepasst werden nach oben. Jetzt ist eben der Tankrabatt da. Die Spritpreise sind auch tatsächlich 17 Cent gesunken von dem Niveau, wo sie zu dem Zeitpunkt waren. Die Frage ist nur, hilft das wirklich den Bundesbürgerinnen und Bundesbürgern dabei, jetzt mehr Geld in der Tasche zu haben? Und ist es wirklich die sinnvolle Lösung, um diese Spritpreise runterzukriegen? Oder ist es eigentlich Öl ins Feuer gegossen sogar?
Naja, du fragst jetzt, hilft sozusagen der Wirtschaft, wenn jetzt dann mehr Nachfrage da ist, weil man den Sprit verbilligt hat und man sich dann wieder was anderes kaufen kann? Da muss man sagen, das ist nicht der Fall. Erstmal vom Ausmaß her. Die Spritmaßnahme, das sind 2 Milliarden, ist eine Menge Geld für uns alle, aber in Relation zum Bundeshaushalt oder zum Bruttoinlandsprodukt in Deutschland ist das sehr wenig. Bruttoinlandsprodukt liegt bei 4.000 Milliarden, also das sind 0,05%. Das wird man nicht merken in den Zahlen. Und wenn wir uns das Thema mal vor Augen führen und durch den Kopf gehen lassen, dann stellen wir auch ganz schnell fest, es ist auch keine Entlastung für uns, weil diejenigen, die das bezahlen, diesen Tankrabatt, diese Subvention, das sind ja auch wir.
Von unseren Steuergeldern.
Wer soll es sonst zahlen? Genau. Ja. Und man sieht es ja heute, wir haben es heute vorgerechnet bekommen, die Steuerschätzung merkt jetzt auch, wir haben kein Geld mehr. Mhm. Das heißt, wir können uns ja nicht selber am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Das Einzige, was man gegen diese Verknappung von Rohöl machen könnte, wäre Rohöl produzieren. Darüber wollen wir uns keine Gedanken machen. Das wäre eine andere Debatte, ob wir das Fracking in Deutschland eben erlauben wollen oder nicht. Aber wir haben uns jetzt für diese Lösung entschieden, die aber sehr, sehr unvollkommen ist. Also wie gesagt, wir bezahlen sie erstmal am Ende selber. Und wenn man es dann noch ein bisschen genauer betrachtet, muss man ja sagen, dass diejenigen, die kein Auto fahren, denjenigen was finanzieren, die Auto fahren. Das ist also auch noch eine Umverteilung innerhalb von uns. Ja. Dass alles so gewollt wird, gewünscht wird, weiß ich nicht.
Aber es sind ja eigentlich keine richtigen Kosten. Das sind ja eigentlich Mindereinnahmen des Staates, oder? Weil er kriegt ja weniger Steuern. Oder ist das irgendwie anders geregelt, da diese ganze Verrechnerei? Wie funktioniert das
denn? Wenn der Staat richtig rechnet, dann muss er bei Mindereinnahmen auch weniger ausgeben. Hm. Und wenn er dann noch zusätzlich sagt, ich mache einen Posten von 2 Milliarden auf, dann muss er sich überlegen, was er dann anders weniger ausgibt. So ist eigentlich die Logik.
Hat aber keiner gemacht, nehme ich an.
Hat keiner gemacht. Selbst wenn er sagt, er nimmt das Geld auf, er verschuldet sich, ja, dann verschiebt das auf die nächste Generation. Dann müssen die es zurückzahlen.
Hm. Naja, gut, das kennen wir ja schon, das Problem. Ne? Also mehr Schulden.
Meinst, das fällt nicht auf, ja, bei den Summen, die sie haben. Ja, das ist die Gefahr, ganz genau, dass man langsam so denkt.
Ja. Ein anderes Problem ist ja auch, wir zahlen jetzt alle mehr für Energie, immer noch viel auch für Sprit. Auch wenn er ein bisschen günstiger geworden ist, ist er immer noch wesentlich höher als vorher. Das wird sich ja jetzt auch irgendwann in der Inflationsrate niederschlagen. Denn die beinhaltet ja nun mal auch die Energiekosten. Und da müsste ja jetzt auch irgendwann mal was ankommen wahrscheinlich. Irgendwann in einer der nächsten Quartale.
Ja, da ist auch schon was angekommen. Die Inflationsrate ist von 2% im März schon auf 2,6% gestiegen. Und dann kam der April, da ist sie dann nicht mehr weiter gestiegen. Von 2,6 auf 2,7, also fast gleich geblieben. Das lag dann daran, dass im April eben die Ölpreise ja auch nicht mehr gestiegen sind. Die sind ja im März eben mit dem Kriegsausbruch nach oben geschnellt, 40-50%. Damit ist es nicht die größte Ölkrise aller Zeiten. Es ist ja im Umlauf die größte Ölkrise aller Zeiten. Nur dann, wenn man tatsächlich nach den ausgefallenen Angebotsmengen, die jetzt nicht mehr geliefert werden wegen der Sperrung da vorgeht, dann sind es die größten Mengen. Aber dieser Vergleich hinkt so ein bisschen, weil die Weltwirtschaft ja jedes Jahr weiter wächst und immer mehr Erdöl benötigt. Und deswegen ist es immer schwierig, eine Funktionsstörung von 8 Millionen Barrel am Tag heute mit der Welt von vor 30 Jahren zu vergleichen, wo wir nur 60% des Erdöls verbraucht haben, wie wir heute verbrauchen. Also die 8 Millionen, die heute fehlen, sind nicht ganz so schlimm, wie wenn sie in den 90ern gemeldet worden wären. Und damit sind diese Vergleiche übertrieben. Das sieht man ja auch. Also Wirtschaft ist zwar beeinträchtigt, ist kein Absturz. Und es ist schon ein Energiepreisschock, das ist richtig, aber es ist ein verkraftbarer Preisschock bis heute eben. Wir können ja uns alle an 5 Fingern abzählen, dass wenn die Öllieferungen weiterhin ausbleiben, dass dann die Läger eben tatsächlich leer werden auf der ganzen Welt. Wobei man auch sagen muss, das Charakteristische von dieser Situation ist, dass wir mit so viel Lagerkapazität und gefüllten Lägern in diese Erdölproblematik reingegangen sind. Nicht Erdgas, ja, da sind die Läger ja gerade leer hier, aber beim Erdöl waren die Läger so voll, angefangen von China, die ja viele Monate eingelagert haben, aber auch bei den Privaten rund um die Welt, bei den Firmen, bei den offiziellen Reserven, dass man also tatsächlich eine sehr, sehr lange Zeit, sehr großen Puffer hat. Aber wir können uns natürlich vorstellen, wenn das jetzt bis Weihnachten nichts mehr kommt, ist das größte Lager auch leer. Und dann wird Folgendes passieren, dann wird der Preis steigen. Dann wird der Ölpreis steigen. Dann reden wir von Preisen, wir sind jetzt bei $100 pro Barrel, dann geht es auf 150 bis $200. Und wenn man das umrechnet dann in Inflation, du hast die Inflation angesprochen gerade, dann sind wir schon auch im Bereich wieder von 5-6% Inflation, aber eben nicht diese zweistelligen Raten, die wir im Oktober 2022 gehabt haben. Da hatten wir mal 10%, das ist nicht zu erwarten.
Aber dann muss ja die Notenbank wieder reagieren und muss wieder irgendwas mit den Zinsen machen, um die Inflation wieder einzufangen.
Ja, das wird die Reaktion sein. Dann wird die Europäische Zentralbank sagen, wir haben den Auftrag, Geldwert stabil zu halten. Geldwertstabilität ist nach unseren Untersuchungen erreicht, wenn wir 2% Inflation haben. Wir sind jetzt bei 6. Und wir müssen zusehen, dass sich aus dieser Stresssituation nicht eine dauerhafte Inflation für die nächsten 3-4 Jahre ergeben. Und deswegen bremsen wir den Wirtschaftskreislauf durch Zinserhöhungen ab, um die Inflation wieder nach unten zu bringen. Ich weiß, dass die Notenbanken natürlich immer darum kämpfen müssen, Vertrauen zu gewinnen und zu erhalten, gerade bei den Benutzern des Geldes, bei den Menschen. Aber wir müssen durchaus anerkennen, dass nach der letzten Inflationswelle, ich habe es gerade gesagt, Oktober 22, 10%, in der Tat die Inflation ja wirklich wieder zurückgegangen ist, auf diese 2%. Ja, kann man überlegen, was hat die Notenbank da einen Anteil dran, was waren andere Faktoren. Aber die Notenbanken haben das schon ganz fest als ihren Auftrag, ja, dass sie das hinkriegen. Und deswegen würden sie schon auch bei diesen vorübergehenden Beeinträchtigungen durch eine Ölkrise, würden sie dann die Zinsen erhöhen. Ich sage vorübergehend, weil der nächste Schritt nach Ölpreis 150 oder 200, Inflationsrate 5%, Zinsen gehen rauf. Der nächste Schritt danach ist natürlich, dass die Konjunktur empfindlich eingeebnet wird. Das heißt, haben wir gar kein Wachstum, vielleicht kommt der Erste, sagt, es gibt eine Rezession, und dann muss die Notenbank da dann auch wieder wahrscheinlich die Zinsen senken, aber dann reden wir von übernächsten Jahr. Also es sollte nicht passieren, dass wir in dieses Szenario reinflattern und der ganze Finanzmarkt rechnet eben mit mehr oder weniger auch seit Beginn des Konflikts mit einer Lösung, einer diplomatischen Lösung in diesem Zeitfenster, wo die Weltwirtschaft eben noch funktioniert. Das ist ein paar Monate lang, aber da hat sich nichts geändert an der Einschätzung.
Vielleicht sollte das mal jemand dem Herrn Trump sagen, dass das Zeitfenster immer kürzer wird und er vielleicht dann jetzt was machen muss.
Ja, er ist ja noch nicht unter Druck gekommen, auch nicht von den Finanzmärkten. Da hat man ja früher immer gesagt, und das stimmt auch, wenn das Blutsystem der Wirtschaft, wenn das Finanzsystem anfängt, tatsächlich verletzt zu sein, ja, und das zeigt sich dann, indem die Blutdruckwerte dann wirklich richtig verrückt spielen, also es einen Crash gibt beispielsweise am Aktienmarkt oder die Anleihenrenditen auch crashen und die Zinsen nach oben gehen, also die Anleihenkurse crashen und die Zinsen nach oben gehen, dann reagiert jede Regierung in den USA. Da ist aber noch gar nicht viel passiert. Die Aktienmärkte sind ja stabil geblieben. Im Gegenteil, die US-Märkte haben immer wieder neue Höchststände erreicht. Letzte Woche, vorletzte Woche, das geht immer weiter. Die Anleihenmärkte, naja gut, die Zinsen steigen da ein bisschen, das ist nicht schön. Aber er ist noch gar nicht unter Druck. Deswegen, wenn er den Bloomberg-Bildschirm aufruft, ich weiß nicht, ob er weiß, dass man da die Kurse sehen kann, dann und da passiert was, dann wird er auch reagieren, dann wird er angerufen werden. Aber wie gesagt, das ist noch nicht der Fall. Er steht unter Druck wegen des Benzinpreises in den USA. Wir sind bei $5 die Gallone angekommen und er hat versprochen, dass er die Inflation von dem dummen, wirklich dummen, dummen Joe Biden, der das nicht kann, die Inflation, die der Biden angerichtet hat, das würde bei ihm nicht passieren. In der Form redet er ja über die Menschen. Übrigens auch über den Notenbankchef. Er ist auch leider der dümmste Mensch, der in diesem Amt jemals gewesen ist, obwohl Trump ihn ja selbst bestellt hat. Das ist ja so seine Art, über die Leute herzuziehen. Und er hat jetzt wirklich ein Problem. Also die Wähler sind ja nicht doof, die registrieren das ja, dass die Inflation und die Kaufkraftschwund mit Trump weitergeht und dass eigentlich der Grund dafür auch in der Entscheidung der US-Regierung war, diesen Krieg anzufangen.
In Deutschland habe ich jetzt gelesen, da war es jetzt so, im ersten Quartal ist das Bruttoinlandsprodukt gewachsen. Man hätte jetzt gedacht, naja, es geht eher auch bergab mit allem oder es gibt so eine schwarze Null. Ist das erste Quartal noch so ein Quartal, wo du sagst, naja, da ist die Krise noch nicht angekommen, das merken wir jetzt in den folgenden Quartalen erst, da wird sich das niederschlagen im Bruttoinlandsprodukt?
Ja, die Konjunktur in Deutschland war ein bisschen rätselhaft. Und dann kommt auch noch der Krieg dazu, der das auch noch vollkommen durcheinander gebracht hat. Wir hatten zuerst Anzeichen, dass da überhaupt nichts kommt. Auch nicht von den Staatsausgaben. Investitionen sind ja angekündigt und werden ja umgesetzt mit dem vielen geliehenen Geld aus den Sonderfonds. Und da kam so fast gar nichts. Wir hatten in den Aufträgen schon die ersten Rüstungsaufträge drin im Dezember, Januar. Das war schon was, aber das war das Einzige. Die Konjunktur wollte und wollte nicht anspringen. Und dann passierte was im Februar, März, was für diejenigen, die sich nicht täglich damit beschäftigen, immer unfassbar ist oder man sich fragt, was soll das dann? Es passierte, dass das Statistische Bundesamt die Zahlen einfach revidiert hat. Das muss man einfach, das ist eine Wissenschaft für sich, das muss man aber auch anerkennen. Die wirtschaftlichen Aktivitäten von 80 Millionen Leuten einzufangen und daraus ein Bruttoinlandsprodukt zu errechnen, das ist nicht ganz leicht. Die Leute, die Menschen, gerade die Finanzmarktleute, die haben die Eigenschaft, so schnell und so viel Daten wie möglich abzufragen. Da heißt es, am besten noch bevor das Quartal abgelaufen ist, möchte ich wissen, wie das Bruttoinlandsprodukt ist.
Wie sind die Börsenkurse von morgen? Das wollen hier auch einige wissen, denke ich.
Ja, um die Börsenkurse von morgen, genau. Damit man sagen kann, wie die Börsenkurse von morgen werden. Es ist aber unmöglich. Das Amt rechnet mindestens 30 Tage nach Ablauf des Quartals an der gesamten volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung herum. Da fließen sehr, sehr viele Daten ein, die müssen ausgewertet werden.
Es muss ja auch alles erstmal irgendwo gemeldet werden und
exakt.
Rückgespielt werden.
Da laufen auch noch sehr viele Informationen ein, nachdem das Quartal überhaupt abgelaufen ist. Und das Amt sagt selber, wenn wir eine Zahl bereitstellen, dann durchläuft die mehrere Qualitätsstufen. Die schnellste Stufe können wir 30 Tage nach Ablauf des Quartals herstellen. Das ist eigentlich eine vorläufige Zahl. Wenn wir ehrlich sind, ist es auch eine Schätzung von dem, was da passiert ist. Dann laufen weitere Daten ein und 6 Wochen später können wir eine erste verlässliche Schätzung über das Bruttoinlandsprodukt von vor dann mittlerweile schon 2 Monaten abgeben. Und dann behalten wir uns vor, noch ein drittes Mal zu revidieren, wenn dann alle Umfragen und alle Daten vorliegen. Und das ist dann mitunter dann erst am Jahresende, wenn man über das erste Quartal spricht. Also das ist die Art, wie man mit diesen Daten, man darf sich das nicht so vorstellen, als ob das Temperaturmessungen sind, die man mehr oder weniger exakt machen kann. Und dann kommen die Finanzmärkte und sagen, pass mal auf, Amt, wir brauchen eigentlich die Daten, sobald das Quartal abgelaufen ist, und zwar am ersten Tag. Und das Statistische Bundesamt in Deutschland hat gesagt, naja, wir wollen ja kundenfreundlich sein und haben tatsächlich, legen eine Schätzung der Schätzung vor, mehr oder weniger. Und das tatsächlich zeitnah, kurz nachdem das Quartal abgelaufen ist. Also man sieht, was das für ein Prozess ist. Und insofern hat das Bundesamt eben dann eine Korrektur von einer ganzen Reihe von Daten vorgenommen für dieses Jahr, Jahresanfang. Und auf einmal sah es gar nicht mehr so schlecht aus. Da war dann tatsächlich Dynamik drin. Und dann haben wir gesagt, naja, vielleicht kann das sogar eine positive Konjunkturüberraschung geben in Deutschland. Und dann kam der Krieg. Dann ging es los mit dem Iran-Krieg. Und da, das betrifft dann nur das letzten Monat des Quartals. Und da wird wahrscheinlich Folgendes passiert sein. Da werden die Unternehmen erstmal alle Investitionsprojekte wieder abgebrochen haben, weil kein Mensch weiß, was daraus wird. Und auf der anderen Seite, das stellen wir jetzt immer mehr fest, bevorraten sich die Unternehmen, ja, weil sie von Corona genau wissen, wo das endet. Ja, am Ende ist von gewissen Produkten nichts mehr da, also bestellen wir jetzt so viel, wie wir noch können. Ja, um aus den Lagern
Nudeln und Klopapier. Uns, Nudeln und Klopapier.
Genau, um Nudeln und Klopapier zu horten. Und das erscheint dann natürlich in den Statistiken auf als tolle Zahlen, ja, obwohl es dann mehr oder weniger auf Vorrat ist. Und so kommt am Ende diese Zahl raus, 0,3% Wachstum. Das ist eigentlich eine schöne Zahl. Wenn das so weitergeht, dann hätten wir eigentlich eine positive Überraschung für die Konjunktur. Aber das ist natürlich nicht zu erwarten, weil das zweite Quartal wird natürlich jetzt unter dem Krieg leiden. Aber das werden wir dann erst wieder am Ende des zweiten Quartals, beziehungsweise einen Monat später.
Also in den Sommerferien eigentlich dann so.
Ja. Ja. Nein, aber wir müssen sagen, nach all dem, was wir ausrechnen können, und wir kennen ja solche Ölschocks, wie wirken die, wird das Ganze dazu führen, dass wir einen geringeren Konjunktur haben, aber keine Rezession, keinen Einbruch. Mal, um das mal mit Zahlen zu gießen, wir hatten am Anfang des Jahres gerechnet mit 1,1% Konjunktur, also Zuwachs beim Bruttoinlandsprodukt. Und wir sagen jetzt, weil das zweite Quartal wahrscheinlich grottenschlecht sein wird, selbst wenn es jetzt aufhört mit dem Konflikt, werden wir so bei 0,8 oder 0,7 landen. Die Wirtschaftsforschungsinstitute haben auf 0,4 herunterkorrigiert, das halten wir für übertrieben. Also so schlimm ist es nicht. Aber wenn sich tatsächlich bis Weihnachten kein neuer Tropfen Öl zeigt, dann werden wir auch mit unseren Zahlen weiter runtergehen müssen.
Das aber du hast jetzt schon zum zweiten Mal gesagt, kein neuer Tropfen Öl kommt. Es ist doch aber so, es kommt ja noch was, nur weniger.
Ja, natürlich. Also das darf man nicht vergessen. Wir haben 20 Millionen Barrel von 100 Millionen Barrel, die die Welt täglich an Öl verbraucht. Und 20 Millionen, die jetzt da nicht mehr durchkommen durch diesen Transportweg. Es gibt alternative Transportwege, die berühmten Pipelines. Aber da kriegt man eben dann nur 5 Millionen Barrel abtransportiert. Die fassen zwar 7 bis 8 Millionen, aber die Reeder schicken keine großen Schiffe mehr ans Ende der Pipeline, weil sie auch Angst haben, sodass eben nur 5 Millionen abtransportiert werden können. Es fehlen also, gibt noch ein paar andere Kanäle, also es fehlen so in der Größenordnung von 10 Millionen Barrel. Jetzt kann man natürlich Folgendes sagen, wenn der Preis auf der Welt beispielsweise fürs Autofahren hochgeht auf den Dieselpreis von 2,50, dann passen die Leute schon ihr Verhalten an. Die fahren weniger, fahren langsamer. Ich glaube, das kann man durchaus auch anekdotisch feststellen. Und dann sinkt natürlich der Preis. Also es gibt ganz klare Reaktionen, wenn der Preis für dieses wichtige Gut so stark steigt, dass dann der Verbrauch zurückgedrängt wird. Und dann ist nur die Frage, wann ist es erreicht, mit welcher Preissteigerung ist es erreicht, dass eben 8 Millionen oder 5 Millionen oder 10 Millionen Barrel am Tag eingespart werden. Und das ist so bei den Preisen von 150 US-Dollar ist das dann gegeben. Mhm. Das heißt also, dann würde sich die Weltwirtschaft anpassen und man könnte sagen, dann brauchen wir das Öl gar nicht mehr. Wobei viele, die eigentlich ja mit Umweltgedanken und Klimawendegedanken beschäftigt sind, eigentlich sagen müssen, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, diese Entwicklung beim Ölpreis. Ja, also unter diesem einen Aspekt ist es tatsächlich so, dass wir unseren Klimazielen deswegen auch ein bisschen näher kommen. Also es hat alles zwei oder drei Seiten, von denen man die Dinge betrachten kann. Und so ist es jetzt auch wieder.
Ein Thema, da dachte ich mich auch, wir wären so langsam los. Das kam jetzt auch wieder. Ich weiß noch nicht, ob wir Herrn Merz dafür danken müssen, dass er es wieder hochgehoben hat. Auf einmal reden wir wieder über Zölle. Weil Herr Trump hat sich jetzt überlegt, es gibt wieder Zölle auf Autos aus der EU. Also besonders aus Deutschland. Er will ja mich am liebsten in Auto, also keine deutschen Autos mehr in New York sehen. Wo kommt das denn jetzt auf einmal wieder her? Weil das kam jetzt so völlig unangekündigt wieder mal, also erratisch, wie man so schön sagt, bei ihm ja auch, ne?
Ja, das weiß eigentlich wirklich kein Mensch, was wieder die Entstehung von irgendwelchen Aussagen oder auch Maßnahmen in den USA sind. Ob das nun wirklich auf die Haltung Deutschlands bei der Unterstützung der Amerikaner und den öffentlichen Aussagen zurückzuführen ist, weiß ich nicht, wäre mir auch egal. Ich glaube, man sollte seine Position in Europa, in allen Ländern eben unabhängig von den Amerikanern vernünftig setzen. Und das hat meiner Ansicht nach eine Unterstützung der Amerikaner durchaus zum Inhalt. Aber das sind politische Einschätzungen, die jeder anders haben kann. Ich glaube nur nicht, dass diese Ankündigungen aus den USA, dass man denen so viel zu billigen muss und dann schon wieder irgendwie da Panik schieben muss. Also das, wenn wir eins gesehen haben, dann was hinten rauskommt, hat nichts mit dem zu tun, was vorne reingesprochen wurde. Brauchen wir ja nur die Geschichte aus dem letzten Jahr zu nehmen. Wir haben es auch im Podcast ja verschiedentlich erwähnt. Mit 30% Zöllen ist Trump gestartet. Dann hat er auf 15 runter verhandelt. Das, was jetzt erhoben wird an der Grenze, sind nur 9%. Und natürlich hat er einzelne Branchen, wo er Nadelstiche setzen kann. Aber das Thema Zölle ist für uns viel weniger wichtig als das, was sonst noch hinter dieser Regierung steht. Und das ist eben die Aufgabe der bisherigen Weltwirtschaftsordnung. Bisher gab es einen ausgesprochenen kooperativen Geist in der Welt. Das heißt, Länder haben auf allen Ebenen zusammengearbeitet. Und das heißt auch, dass ich eine Lieferkette als europäisches oder auch als asiatisches Unternehmen aufbauen kann und darauf vertrauen kann, dass diese Lieferkette, die effizient ist und meinen Kunden am Ende das günstigste Produkt beschert, dass die eben auch sicher ist. Dass ich die Rohstoffe dafür einkaufen kann, dass ich mit den Firmen, mit denen ich kontrahiert habe, in verschiedenen Ländern arbeiten kann, dass mir nichts weggenommen wird in verschiedenen Ländern und dass die Transportwege offen sind. Das ist der Geist der bisherigen Weltwirtschaft und den hat Trump eben aufgekündigt mit einem großen Knall, wobei die Lunte eben schon seit Jahren gezündelt hat. Es ist jetzt nicht Trump, der sich das böswillig ausgedacht hat, sondern es ist eine Entwicklung aus den letzten Jahrzehnten, die mit dem Aufstieg Chinas zu tun hat, die diesen Geist der Kooperation beendet hat. Und was sich daraus ergibt, das sind die wesentlichen Dinge, mit denen wir immer wieder wahrscheinlich in den nächsten Jahren konfrontiert sein werden. Auch gerade die Europäer, weil viel, was sich daraus ergibt, geht zu ihren Lasten. Wie beispielsweise jetzt der Iran-Krieg, der jetzt nicht direkt was mit dem China-Amerika-Konflikt zu tun hat, aber indirekt natürlich schon. Der geht natürlich auch zu großen Teilen auf die europäische Rechnung. Wir zahlen die höheren Energiepreise. Wir sind energieabhängig, wie vielen Schwellenländer auch. Aber das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir eine Rechnung zahlen, die dann dort ausgestellt wird. Und da müssen sich die Europäer wirklich was überlegen.
Ja, eine Überlegung war ja schon, es gibt ein neues Handelsabkommen mit den Mercosur-Staaten. Das ist jetzt quasi auch in Kraft getreten. Ich habe ja ungefähr vor 25 Jahren mein Studium abgeschlossen und ich habe so in Erinnerung, dass damals schon über dieses Mercosur-Abkommen gesprochen wurde. Und tatsächlich habe ich jetzt gelesen, dass das ja wirklich so lang schon in der Mache ist, irgendein Abkommen zu treffen mit den Staaten. Und dass es wirklich schon 20 Jahre oder so gärt und jetzt endlich umgesetzt wurde. Das muss ja ein Riesenabkommen sein und einen Rieseneffekt haben, wenn man darüber so lange verhandelt hat. Ist es denn für Europa wirklich so wichtig, weil es so die erste Stellschraube ist, wo man sagt, wir machen uns mal ein bisschen unabhängiger von den USA, von den vielleicht Handelsabkommen, die wir in der Vergangenheit hatten, wenn das alles nicht mehr so funktioniert? Weil hier haben wir jetzt einen ganz neuen Handelsraum eröffnet eigentlich.
Also erstmal muss man ein bisschen zur Ehrenrettung sagen, Handelsabkommen sind wirklich sehr, sehr umfangreich und komplex, wie man das so schön sagt, weil am Ende wirklich die ganze Wirtschaft, jeder Wirtschaftszweig durchgegangen wird und verhandelt wird, unter welchen Bedingungen man im anderen Land was verkaufen kann. Und das sind dann hinterher dann auch Dokumente, die reichen vom Boden dann anderthalb Meter in die Höhe. Das sind schon sehr komplexe Sachen. Das muss man erstmal tatsächlich zugestehen. Aber jetzt reicht es auch mit den Zugeständnissen, dass das Ding überhaupt durchgekommen ist in Europa. Das hat mit dieser geopolitischen Zeitenwende zu tun, mit der Bedrohung, die in Europa jetzt wahrgenommen wird. Wenn die nicht da gewesen wäre, dann wären die Partikularinteressen in Europa weiterhin so mächtig gewesen, dass sie das Ding weiter verzögert hätten und irgendwann hätten dann die Lateinamerikaner wahrscheinlich auch keine Lust mehr gehabt. Also man sieht hier tatsächlich, dass da was vorangeht, aber es dauert natürlich alles sehr lang. Das ist ein schönes Beispiel, dieses Abkommen. Wir haben auch ein Abkommen mit Australien geschlossen, wir reden mit Japan, wir reden mit vielen Regionen von der europäischen Seite her, das ist gut. Und es ist eben auch genau das Abbild dessen, was man sich jetzt fragt, wo geht es denn hin? Es gibt zwei Standpunkte, die Geopolitiker und die Beobachter fragen sich jetzt, ja, geht es jetzt in eine zweigeteilte Welt hinein, die sogenannte bipolare Weltwirtschaft, also zwei Vereine, ja, die Amerikaner führen einen Verein und die Chinesen den anderen und die konkurrieren heftigst um alles, um Einfluss in der Welt, um Rohstoffe und so weiter. Oder gibt es da noch was dazwischen? Ja, das ist ja das, was der kanadische Ministerpräsident da in München Sicherheitskonferenz vorgeschlagen hat, dass sie sozusagen die Länder mit Restvernunft sich zusammenschließen und eben noch einen dritten Pol dagegen setzen, wo man eben im Geiste der bisherigen Weltwirtschaft frei und demokratisch und so weiter zusammensetzt. Wenn wir das beobachten, wir glauben an die erstere Variante. Wir können uns kaum vorstellen, dass die politische Zusammenarbeit zwischen diesen Ländern, die sehr, sehr unterschiedlich und sehr, sehr verstreut sind, dass die funktioniert.
Jetzt haben wir heute über ganz viele kritische Themen gesprochen, über kleinere und größere Krisen. In der Vergangenheit hatten wir schon ganz viele Krisen, also angefangen vielleicht, wo sich der ein oder andere hier im Saal auch noch dran erinnert, an den Internet-Boom und Crash, an die Finanzkrise, die Corona-Krise, Ölkrise gab es auch schon mal in den 70ern, jetzt haben wir wieder sowas in der Art. Diese Krisen, die machen es einem ja schon manchmal auch bei der Geldanlage ein bisschen schwer, so die Ruhe zu bewahren. Und trotzdem hat sich ja in der Vergangenheit gezeigt, irgendwie kommt man doch immer wieder aus den Krisen raus und man sagt ja auch, man muss die Krise als Chance begreifen. Gilt das denn auch bei der Geldanlage dann tatsächlich?
Die Krise als Chance weiß ich nicht, aber ruhig Blut bewahren in der Krise, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Viele sagen, wir sind sowieso schon so abgestumpft bei allem, was da passiert. Wobei an den Kapitalmärkten ist ja noch gar nicht viel passiert.
Wir hatten doch gestern so wie 25.000 auf der Uhr beim DAX, habe ich gesehen.
Richtig, wir kratzen in allen großen Aktienmärkten auf dieser Welt an den Höchstständen herum. Die unmittelbare Reaktion auf den Irankrieg, Ausbruch des Irankriegs, war, dass der DAX und auch andere Indizes natürlich verunsichert waren. Und in der Spitze ging es dann tatsächlich 10%, so bröckelte auf 10% Minus ab. Aber schon im März ist es dann wieder aufgeholt worden und wir waren wieder nahe den alten Höchstständen. In den USA wird jede Woche ein neuer Höchststand gemacht. Also es ist noch nicht viel passiert. Viele fragen sich natürlich, woran liegt das? Ein wichtiger Punkt ist, dass Wirtschaft und Politik eben nicht eins zu eins so verkoppelt sind, wie man sich das vielleicht denkt. Ja, Unternehmen sind sehr, sehr flexibel und sehr, sehr findig. Bei sich verändernden Angebots-Nachfrage-Konstellationen, auch bei regionalen Problemen, Umwege zu schaffen und zu improvisieren. Wir haben es in der Corona-Zeit ja selbst dort gesehen, was da alles möglich war. Das ist ein wichtiger Punkt. Unternehmen können sich einstellen und Unternehmen können sich umso besser auch auf völlig veränderte Rahmenbedingungen einstellen, je länger Übergangszeit sie haben. Also ein Ölpreis, der von heute auf morgen sich verdoppelt, ist da sehr schlecht. Aber ein Ölpreis, der sich verdoppelt innerhalb von 12 Monaten, und man sieht das so langsam, da können die Unternehmen sich drauf einstellen und das würde man am Ende dann gar nicht als Krise wahrnehmen. Es geht immer darum, wenn irgendwas schnell geht, dass dann erstmal Maßnahmen ergriffen werden müssen, die nicht ganz Schritt halten mit diesen schnellen Veränderungen. Aber je mehr Zeit verstreicht, desto mehr passt man sich eben bei den Unternehmen an. Also das ist das eine, was man immer im Hinterkopf haben muss, dass eben die Wirtschaft mit sehr viel umgehen kann. Wir müssen das ja auch. Wir müssen uns ja auch im täglichen Leben anpassen. Und das kriegen wir ja auch eigentlich ganz gut hin.
Klar, wenn der Zug mal wieder ausfällt.
Wir sind schon dabei, uns an Dinge zu gewöhnen, an die man sich eigentlich gar nicht gewöhnen sollte, ganz genau. Das andere ist aber auch ein ja eher ökonomischer und finanzökonomischer Aspekt. Wir haben es hier jetzt bei Corona, jetzt hier beim Ölthema zu tun mit Problemen, die in der Produktion auftreten, in der realen Güterproduktion. Und da herrscht diese Flexibilität, von der ich gesprochen habe. Es gibt eine andere Art von Krisen, da hört der Spaß auf. Das sind die Krisen, die im Finanzsektor auftreten. Man kann sich eben auch große Krisen ausdenken. Und die großen Krisen, die am Aktienmarkt dann auch zum Crash führen, sind ganz häufig Krisen, die aus dem Finanzsektor kommen. Und das liegt daran, weil dieser Finanzsektor eben sehr wenig durchschaut werden kann, in dem Sinne, wer ist denn nun wie positioniert gerade. Und wenn es dort eben zu Schwierigkeiten kommt, dann sind die Panikreaktionen viel schneller und viel stärker. Und die gehen dann sofort auch in die Produktionswirtschaft rein, die reale Wirtschaft. Deswegen sind die großen Krisen, die wir kennen und die wir mit Crashes verbinden, immer Finanzkrisen. Die Finanzkrise, die 2008, die Mutter aller Finanzkrisen, wo wir den großen Crash hatten, dann bei Lehman. Und selbst sowas wie die New Economy Krise würde ich auch als Finanzkrise bezeichnen. Es ging zwar um Unternehmen, innovative Unternehmen im Jahre 2000, Telekom und so weiter, Telekom Bubble, aber die Probleme haben sich ja am Finanzmarkt aufgebaut, indem man die viel zu hoch bewertet hat und das fiel dann in sich zusammen. Die Krise 1929, der Schwarze Freitag, auch eine Finanzkrise, Auslöser der Weltwirtschaftskrise. Es sind Finanzen und eng damit verbunden sind auch die Immobilienmärkte, die eben die wirklich gefährlichen Arten von Krisen auslösen. Und das sieht man dann eben auch sehr schnell an den Aktienmärkten. Dann brechen die wirklich ein und auch dauerhaft, weil die Unsicherheit so groß ist. Und das ist auch sehr schwer und das ist auch schwieriger in den Griff zu kriegen als das mit dem Öl und mit den Problemen, die wir jetzt haben. Und wenn wir diese Regeln anwenden auf die Zeit jetzt oder auf den jetzigen Fall, dann müssen wir sagen, eigentlich nach allen Zahlen, die wir haben, stehen die Finanzsektoren in Amerika, in Europa auch in großen Teilen Asiens eigentlich sehr solide da. Man misst das anhand von Verschuldungen, Verschuldungsgraden, und zwar der Privatwirtschaft. Die ist insbesondere in der Corona-Zeit stark abgeschmolzen, sodass es den finanziellen Sektoren eigentlich, die sehr gesund sind, und man sich deswegen da keine großen Gedanken macht. Man muss aber dazu sagen, so eine Aussage gilt nicht unbegrenzt und unendlich in die Zukunft. Man muss immer sehr gut aufpassen, ob es nicht sich neue Fehlentwicklungen, Ungleichgewichte, wie man sagt, aufbaut. Wir haben zurzeit ein paar Themen, auch im Finanzsektor. Da ist dieses Thema, haben Sie vielleicht schon gelesen, von diesen sogenannten Private Credit Märkte. Das sind Kredite an Firmen, die nicht von Banken vergeben werden, sondern von anderen institutionellen Marktteilnehmern, die viel Geld haben, ja, Pensionskassen zum Beispiel, Versicherungen. Also das ist ein Thema. Kommt man aber zum Ergebnis, dass die Fehlentwicklungen dort wahrscheinlich zu klein sind, um eben so substanziell zu werden. Dann haben wir sicherlich die Frage, wie hoch sind die US-amerikanischen Technologieunternehmen bewertet? Ist das sowas Ähnliches, wie das 2000 der Fall gewesen ist? Und da muss man durchaus genau hingucken. Ja, die Unternehmen heute haben im Gegensatz zu den Internetunternehmen von damals zwar gute Geschäftsmodelle, machen irre viel Geld, irre viel Gewinne auch. Also funktionierende Geschäftsmodelle. Aber sie setzen darauf auch riesige Aktivitäten. Das, was da jetzt in Amerika investiert wird an Geld, und das macht man sich angesichts der Ölkrise auch nicht klar, ist ein wirksames Gegengewicht zu den bremsenden Effekten der Ölkrise. Wir haben zwar aus der Ölkrise Verunsicherung, wir müssen die Konjunktur ein bisschen eindampfen, das ist halt die normale Krise und das ist auch das, was uns täglich eigentlich so im Kopf herumgeht. Aber auf der anderen Seite müssen wir als Ökonomen gegenrechnen, was da für riesige Impulse aus der technologischen Revolution, die ja nebenbei läuft. Es läuft ja immer alles gleichzeitig. Das ist ja auch das Komplizierte daran. Ne? Auf der einen Seite die geopolitischen Veränderungen, der Krieg, den Trump jetzt angezettelt hat, und die technologischen Investitionen, die da gestartet worden sind, die auch nichts miteinander zu tun haben. Es ist Zufall, dass die nun beide gleichzeitig passieren. Jedenfalls habe ich noch nicht gehört, dass Trump für sich in Anspruch nimmt, die KI erfunden zu haben. Also kommt noch wahrscheinlich. Ja. Aber das muss man eben dann gegenrechnen. Und das sind wirklich Aktivitäten, die die amerikanische Konjunktur wirklich ganz stark unterstützen. Und dann muss man ein Gefühl dafür kriegen, naja, also sind diese Aktivitäten, die diese Unternehmen machen, in der Dimension her, passen die zu dem, was sie an Geschäftsmodellen haben? Und das ist die große Aufgabe und das große Thema, was eben die Aktienanalysten jetzt schon seit 2-3 Jahren eben immer mehr machen. Ja, es gibt Unterschiede zur Internet-Bubble. Das ist heute alles durchaus solider, aber auf der anderen Seite gibt es auch sehr hohe Bewertungen, die meiner Ansicht nach auch noch korrigiert werden müssen.
Also es gibt immer viel zu berichten. Wir merken das schon. Das werden wir auch weiterhin tun, denke ich, im Podcast. Ich würde für heute sagen, wir machen mal so langsam Knopf an die Sache und gehen in diese Fragerunde über. Die ist natürlich nur exklusiv für alle, die heute hier in der Veranstaltung sind, weil nur die werden jetzt gleich noch die Möglichkeit haben, ein paar Fragen zu stellen, die du beantwortest. Wir machen für heute hier Schluss. Ich bedanke mich für alle, die heute hier zugeschaut haben und zugehört haben gleichzeitig, die hier so zahlreich erschienen sind. Natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören an alle, die uns morgen dann zugehört haben oder wann auch immer Sie den Podcast hören. Das ist ja das Schöne, den kann man ja auch noch in 2 Wochen mal hören und mal gucken, wie war das eigentlich vor 2 Wochen, was ist seitdem eigentlich alles passiert. Ja, wir werden das Ganze weiterhin eng begleiten und ich freue mich natürlich auch, wenn wir vielleicht den einen oder die andere hier gewonnen haben, die uns dann regelmäßig hören. Also von daher, Ulrich, vielen Dank für deine Antworten und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören, auch an den Geräten zu Hause. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.
Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de/dk-gruppe.